Immer wieder verfallen wir in eine Art zu leben, wie wir es eigentlich nicht wollen. Wir kommen in einen Lebensstil hinein, der uns eigentlich gar nicht gefällt. Und ich meine damit einen Lebensstil, der davon geprägt ist, dass wir reagieren auf irgendetwas. Das ist ja irgendwie auch notwendig, aber es kommen dann Aufgaben und Probleme auf uns zu und wir reagieren darauf. Und je mehr wir darauf reagieren, desto mehr Aufgaben und Probleme kommen auf uns zu. Also wenn man das mal so im Bild sieht, ich weiß nicht, ob ihr da beim Tennis das kennt, so eine Maschine, die dem Spieler immer was den Ball zuschießen. Ja? Und je mehr er zurückschießt, desto schneller schießt die Maschine. Und dann geht es immer zack, zack, zack und man ist immer nur noch am Hin- und Herlaufen und die Bälle versuchen irgendwie halbwegs zurückzuschlagen. Also sehr schematisch, sehr reaktiv. Und das führt dazu, dass das Leben oberflächlich wird. Man macht das gar nicht mehr bewusst, was man macht, sondern man macht nur noch zack, zack, Ball zurück und dann kommt schon der Nächste, muss man schon wieder hetzen. Es hat keinen Tiefgang. Und es führt auch dazu, dass wir viele Sachen machen, wo wir im Nachhinein denken, ob ich das jetzt gemacht hätte oder nicht, ist auch egal. Es ist eigentlich bedeutungslos gewesen. So dieses Gefühl, es wird immer mehr, hat keinen Tiefgang, es hat keine Bedeutung. Und das ist dann, wenn man auch irgendwann ausbrennt und sagt, jetzt kann ich nicht mehr, jetzt will ich hier nicht nochmal den nächsten Ball hinterher laufen, das hat sowieso keinen Zweck. Eigentlich wollen wir ganz anders leben, wir wollen bewusst leben, wir wollen aus uns selbst heraus entscheiden, was ist denn eigentlich wichtig. Und das wollen wir tun und dann wollen wir sehen, dass das auch Bedeutung hat und dass daraus etwas wächst. Bewusstes Leben mit Tiefgang und Kraft, wo wir nicht das Gefühl haben, wir hecheln hinterher, sondern wir tun etwas bewusst und wir tun es kraftvoll und das hat auch eine Bedeutung. Samuel, ein Prophet des Alten Testamentes, das war ein Mensch, der hat so gelebt. Der hat bewusst gelebt. Der wusste, was er tun sollte und was er getan hat, das hatte dann auch Bedeutung. Es gibt eine Szene, da schaut er am Ende seines Lebens zurück, hält so eine Rede und man merkt, er erhebt sich da nicht, aber man merkt, wie zufrieden er mit seinem Leben war. Man merkt, dass er wusste, dass er genau das Richtige getan hat, dass er nicht zu viel gemacht hat und nicht zu wenig, sondern eben das Richtige und dass das eine Bedeutung hatte. Wollen wir uns jetzt fragen, was ist das Geheimnis von Samuel? Warum hatte sein Leben diesen Tiefgang? Warum diese Kraft? Dann kommen wir dahin, dass wir sehen, Samuel war ein Mensch, der hat auf Gottes Stimme gehört. Er hat nicht einfach nur die Bälle, die ihm zugeworfen wurden, einfach zurückgespielt, sondern der hat gehört, was möchte Gott von mir? Was ist der Ball, den ich nehmen soll? Und welchen Ball soll ich einfach passieren lassen? Und wir wollen uns heute in der Predigt die Geschichte anschauen, wo Samuel das erste Mal lernt, auf Gottes Stimme zu hören. Er war da ein kleiner Junge und er war, ja, man würde sagen, Messdiener. Ja, er hat da im Tempel, im Heiligtum, hat er dem Priester geholfen. Und das ist die Situation, wo er das erste Mal hört und lernt, auf Gottes Stimme zu hören. Und das möchte ich euch vorlesen. Das steht im 1. Samuel-Buch, 3. Kapitel, die Verse 1 bis 10. Da lesen wir, der junge Samuel versah den Dienst des Herrn unter der Aufsicht Elis. Elis, das ist der Priester da im Heiligtum gewesen. In jenen Tagen waren Worte des Herrn selten, Visionen waren nicht häufig. Eines Tages, da geschah es, Eli schlief auf seinem Platz, seine Augen waren schwach geworden und er konnte nicht mehr sehen. Also der Priester ist ein alter Knacker. Wobei ich jetzt nicht sage, dass ihr alter Knacker seid. Das nehme ich zurück, ich entschuldige mich. Vers 3. Die Lampe Gottes war noch nicht erloschen und Samuel schlief im Tempel des Herrn, wo die Lade Gottes stand. Da rief der Herr den Samuel und Samuel antwortete, hier bin ich. Dann lief er zu Eli und sagte, hier bin ich, du hast mich gerufen. Eli erwiderte, ich habe dich nicht gerufen, geh wieder schlafen. Da ging er und legte sich wieder schlafen. Der Herr rief noch einmal, Samuel. Samuel stand auf und ging zu Eli und sagte, hier bin ich, du hast mich gerufen. Eli erwiderte, ich habe dich nicht gerufen, mein Sohn, geh wieder schlafen. Samuel kannte den Herrn noch nicht und das Wort des Herrn war ihm noch nicht offenbart worden. Da rief der Herr den Samuel wieder, zum dritten Mal. Er stand auf und ging zu Eli und sagte: Hier bin ich, du hast mich gerufen. Da merkte Eli, dass der Herr den Knaben gerufen hatte. Eli sagte zu Samuel: Geh, leg dich wieder schlafen. Wenn er dich ruft, dann antworte: Rede, Herr, denn dein Diener hört. Samuel ging und legte sich an seinem Platz nieder. Da kam der Herr, trat heran und rief wie die vorigen Male: Samuel, Samuel! Und Samuel antwortete: Rede, denn dein Diener hört. Gott spricht hier zu Samuel. Und wir wollen uns anhand dieser Geschichte drei Fragen stellen. Nämlich: Wie spricht denn Gott zu uns heute? Wie spricht Gott zu uns heute? Dann: Woran erkenne ich die Stimme Gottes? Wie klingt denn die Stimme Gottes überhaupt? Und schließlich: Wie kann ich dieser Stimme Gottes einen größeren Raum geben, sodass ich sie auch im Alltag höre oder klarer höre als vorher? Fangen wir an. Wie spricht Gott zu uns? Gott spricht natürlich nicht akustisch, sondern er spricht durch Impulse zu uns. Also zum Beispiel, bist entmutigt, bist total frustriert. Und dann kommt ein guter Freund vorbei und legt die Hand auf deine Schulter und sagt: Mensch, du schaffst das. Und das bewegt dich irgendwie und du kriegst dadurch neuen Mut. Das ist zum Beispiel ein Beispiel, wie Gott durch diesen Freund dir einen Impuls gibt und zu dir spricht. Gerne spricht Gott auch durch die Bibel, wenn wir vielleicht eine Fragestellung haben und nicht wissen, wie wir uns entscheiden sollen. Und plötzlich lesen wir da einen Text und wir merken, boah, der ist zwar vor 2.500 Jahren geschrieben, aber der spricht jetzt zu mir heute. Und das hat etwas für mich zu sagen. Und daraus kann ich sehen, was ich denn für einen nächsten Schritt machen soll. Auch zum Beispiel, wie Gott durch einen Impuls zu dir spricht. Auch eine häufige Weise ist, dass Gott dich durch Gefühle leitet. Also wenn du vor einer Entscheidung stehst und plötzlich merkst du, ja, wenn ich das tue, dann habe ich einen tiefen Frieden. Da weiß ich einfach, das ist richtig, das ist gut. Das wäre auch eine Weise, wie Gott mit dir spricht. Also durch Impulse spricht Gott zu uns. Aber wenn ich das so sage, entsteht dadurch natürlich auch eine Schwierigkeit, ein Problem. Denn es gibt ja viele Impulse, die auf uns einstürmen. Es ist ja nicht nur der Freund, der die Hand auf die Schulter legt und sagt, du schaffst das. Es ist ja auch der Chef, der sagt, du bist eine Niete, zum Beispiel. Ja? Woher weiß ich jetzt, was ist der Impuls Gottes und was ist der Impuls von Menschen? Und das ist eine wichtige Frage. Und da möchte ich auch eine Warnung aussprechen, weil ich habe schon auch Menschen kennengelernt, die kamen zu mir und haben gesagt, ich weiß, dass Gott zu mir gesprochen hat. Ja, ich soll mein Haus verkaufen und das machen. Und es war so offensichtlich, dass das nicht Gott war. Und die Freunde und der Pastor haben gesagt, Mensch, überleg dir das nochmal, ist das wirklich Gott? Nein, das ist Gottes Stimme, ist Gottes Stimme, alles klar. Und dann ist da auch nach Monaten oder Monate später viel zu Bruch gegangen und viel kaputt gegangen. Also, ja, Gott spricht zu uns durch Impulse, auf jeden Fall, aber auch die Warnung, es gibt viele andere Impulse und man kann durchaus auch falsch geleitet werden. Und da finden wir hier in unserer Geschichte mal einen ersten guten Hinweis. Und zwar steht hier in Vers 8, ich möchte das nochmal vorlesen, da heißt es, da rief der Herr den Samuel wieder zum dritten Mal. Er stand auf und ging zu Eli und sagte, hier bin ich, du hast mich gerufen. Da merkte Eli, dass der Herr den Knaben gerufen hatte. Eli sagte zu Samuel, geh, leg dich schlafen, wenn er dich ruft, dann antworte, rede Herr, denn dein Diener hört. Ich finde, das ist eine schöne Szene, das sollen wir uns mal vorstellen. Ja, da ist auf der Bettkante sitzt dieser alte Priester, erfahren und mit seiner ganzen Lebenserfahrung. Und dann ist da dieser junge Knabe, der meint die Stimme oder der meint irgendeine Stimme zu hören, weiß nicht, was das bedeutet. Und dann sind die beiden am Ausklüngeln. Ja, zuerst denken sie, das weiß ich nicht, das ist nur geträumt. Und irgendwann kommen die beiden darauf, ja, das ist die Stimme Gottes. Und das ist ein schönes Bild und das ist für uns ein wichtiger Impuls, dass wir nämlich die Stimme Gottes immer mit unseren Freunden, Glaubensgeschwistern gemeinsam versuchen herauszuhören. wenn es um wichtige Entscheidungen geht, dass wir im Hauskreis fragen, Mensch, könnt man darüber beten, was meint ihr? Dass wenn man meint, man hat einen Impuls von Gott, dass man mit seinem Ehepartner, mit wem auch immer, darüber spricht und sagt, ist das wirklich Stimme Gottes? Dass man wie Eli und Samuel sich hier gemeinsam darüber Gedanken macht, weil wir hören die Stimme Gottes gemeinsam. Das ist ganz wichtig. Trotzdem müssen wir natürlich auch jeder für sich da kompetenter werden und die Stimme Gottes versuchen herauszuhören. Also die nächste Frage, woran erkenne ich Gottes Stimme? Wie klingt Gott eigentlich? Da will ich zunächst einmal sagen, Gott klingt so wie ein liebender Vater. Das ist ja das, was Jesus über Gott sagt, die zentrale Aussage. Er sagt, der Gott, der die Welt geschaffen hat, der ist für dich wie ein liebender Vater. Nun ist der Begriff Vater für uns vielleicht ganz unterschiedlich besetzt. Die einen sagen, ja, verstehe ich sofort. Ich hatte einen richtig guten Vater, der hat mich unterstützt. Ich weiß, was du meinst. Der andere guckt ein bisschen weg und sagt, darüber möchte ich gar nicht reden. Wir haben ganz unterschiedliche Erfahrungen mit unseren Vätern gemacht. Aber wir müssen uns eben vorstellen, dass Jesus hier einen idealen, liebevollen Vater meint. Das heißt, wenn dein Vater gut ist, ja, dann ist Gott so wie dieser Vater eben noch perfekt. Also alles, was dich da gestört hat, noch obendrauf. Wenn du sagst, ja, mein Vater, weiß ich nicht, das kann man eigentlich gar nicht Vater nennen, musst du sagen, so, Gott ist so, wie du dir den Vater immer gewünscht hättest. Ja, der ideale Vater, den du nicht hattest, weil dein Vater vielleicht dazu nicht in der Lage war, zu schwach war, das so zu machen. Aber Gott ist dieser ideale, liebende Vater. Wollen wir uns jetzt mal vorstellen, dieser liebende, himmlische Vater, was für Impulse gibt er? Was würde ein liebender Vater seinen Kindern sagen? Er würde sein Kind niemals allgemein verdammen, sondern er würde immer konkrete Hilfestellung geben. Also wenn ich mir vorstelle, eins meiner Kinder kommt nach Hause und hat eine 5 geschrieben in Mathe. Ja, dann würde ich als Vater, das ist zumindest mein Anspruch, jetzt nicht sagen, du Versager. Ja, 5, was willst du hier überhaupt noch? Ne? Wir haben doch geübt, was soll das? So. Ja, Schande über uns, wenn wir das so machen als Eltern, ja, aber das ist auf jeden Fall nicht liebevoller Vater. Sondern der liebevolle Vater würde sagen, der würde erstmal trösten. Ja, würde erstmal sagen, Mensch, ist doch nur Mathe. Ja, was interessiert Mathe? So. Eigentlich ja eine ganze Menge, aber man sagt halt, es interessiert erstmal nichts. So. Und dann im nächsten Schritt konkret helfen. Ja? Der Vater überlegt sich, oder auch die Mutter natürlich genauso, überlegt sich, was ist das Problem? Warum ist da die 5 zustande gekommen? Und dann gibt sie einen konkreten Hinweis. Mensch, Hausaufgaben, die kontrolliere ich jetzt mal, die zeigst du mir. Oder, keine Ahnung, wir üben ein bisschen länger, wir haben zu kurzfristig geübt oder was auch immer. Aber es ist immer konkrete Hilfe. Und das ist schon mal sehr wichtig, um die Impulse zu sortieren. Ja? Ist das ein allgemeines Verdammnisurteil? So nach dem Motto, du kannst sowieso nichts? Dann ist es mit Sicherheit nicht dein liebender Vater, sondern dein Vater unterstützt dich. Er gibt dir eine hoffnungsvolle Perspektive. Und er gibt oder setzt den Fokus darauf, was konkret kann geändert werden. Wo kannst du den nächsten Schritt machen, um aus deinem Problem herauszukommen? Ja, nicht, du bist schlecht, Pech gehabt, sondern ich liebe dich. Ich bin dein Vater, du bist mein Kind. Und das wäre der nächste Schritt, um voranzukommen. Immer eine hoffnungsvolle Perspektive, niemals Entmutigung oder gar ein Verdammnisurteil. Ein zweiter Punkt möchte ich sagen, im Prinzip ist das das Gleiche, was ich eben gesagt habe, nur noch mal aus einer anderen Perspektive. Paulus redet von der Stimme Gottes, er nennt das den Heiligen Geist. Ja, der Heilige Geist, sagt er, ist in unserem Herzen und gibt uns Impulse. Also das, was wir hier in dieser Predigt als die Stimme Gottes bezeichnen. Und er gibt dazu einen sehr wichtigen Hinweis, und zwar in Galater 5, Vers 22. Das will ich euch mal vorlesen. Da sagt er uns nämlich, was diese Stimme Gottes, also der Heilige Geist, in uns bewirkt, in welche Richtung uns die Stimme Gottes führt. Also Galater 5, Vers 22. Und zwar macht er das in einem Bild. Er sagt, der Geist bringt Früchte hervor. Ja, also dieses Bild, ein Baum, der Früchte hervorbringt. Und er sagt, die Stimme Gottes in deinem Leben, die führt dich in eine gewisse Richtung und bringt Früchte hervor. Und da sagt er, die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Enthaltsamkeit. Gegen all das ist das Gesetz nicht. Also das ist die Richtung, in die uns Gottes Stimme immer treiben wird. Sie wird dich immer in Richtung Liebe treiben. Gott sagt nicht, den Hass für alle Zeit oder den mache ich dich fertig. Das ist nicht Gottes Stimme. Gottes Stimme wird immer versuchen, dir Liebe zu geben und sie wird dich immer dazu anhalten, andere zu lieben. Gottes Stimme bewirkt in uns einen inneren Frieden, wenn wir uns zufrieden oder wenn wir Ruhe im Herzen fühlen. Das ist ein sehr gutes Anzeichen dafür, dass der Heilige Geist zu dir gesprochen hat. Freude ist auch so eine Sache. Wenn man sein Christsein lebt, jahrzehntelang, und es geht immer nur um Gesetze und du darfst nicht und du sollst das nicht und das ist falsch und das musst du glauben und jenes und du hast gar keine Freude mehr. Dann kann man zu Recht fragen, ja, aber in der Bibel steht doch, die Frucht des Geistes ist Freude. Da muss ich vielleicht nochmal anders hören auf die Stimme Gottes. Also das ist ganz wichtig, dass wir die Impulse, die wir haben, hinterfragen. Was bewirkt das in uns? In welche Richtung geht das? Fühlen wir uns dann verurteilt und verdammt, dann ist es nicht die Stimme unseres liebenden Vaters. Oder sind wir vielleicht, fehlt uns die Freude und das ist alles Zwang und Enge, dann ist das nicht die weite, liebevolle Stimme Gottes. Jetzt wollen wir uns mit der dritten Frage beschäftigen. Und zwar, wie gebe ich dieser Stimme Gottes mehr Raum? Es ist ja eine Stimme, die uns Leben schenkt, die uns eine Tiefe im Leben schenkt. Das heißt, wir wollen diese Stimme hören. Wie geben wir ihr mehr Raum? Und da gilt zunächst einmal, Gottes Stimme braucht einen Resonanzraum. Das ist ja jedes oder fast jedes Musikinstrument hat ja so einen Hohlraum, ist das ja meistens, wo dann der Ton erst richtig erklingen kann. Also hier bei unserem Flügel ist ja dieser große Kasten. Und da sind ja offensichtlich so Saiten drin und wenn man da die Taste drückt, dann wird die Saite angeschlagen und dann schallt das. Ich glaube, das ist der Boden, der da vibriert oder so. Ja, die Musiker nicken, ich bin nicht so völlig falsch. Also um den Ton zu hören, ja, braucht man einen Resonanzraum. Wenn ich jetzt Sand nehmen würde und ich würde das in den Flügelkasten tun, ja, dann könnte Erna da so viel die Tasten drücken, wie sie will, da wird nichts zum Klingen kommen. Aber so ist es bei uns, nicht? Und die Stimme Gottes kommt nicht zum Klingen, weil der Resonanzkörper voll ist. Voll. Da ist keine Schwingung mehr möglich, sondern da ist so viel Action und so viel Gedankensalat und so viele Probleme und so viele Sorgen, dass er einfach Sand im Kasten ist und Gott kann die Taste drücken, so laut er will. Da kommt nichts zum Klingen. Der Resonanzraum, der die Stimme Gottes verstärkt, ist die Stille. Es ist die Ruhe. Es ist, wenn wir einmal zur Ruhe kommen und sagen, ich höre. Ja? Sprich, dein Diener hört, sagt der kleine Samuel. Sprich, dein Diener hört. Dein Diener ist Stille. Dein Diener schafft einen Resonanzraum, damit deine Stimme erklingen kann, Herr. Und da sind wir beim Problem der heutigen Zeit angelangt. Das ist, ich würde sagen, das größte Problem, was wir in der westlichen Gesellschaft haben, dass wir keinen Platz mehr lassen für irgendwas. Da ist alles zugeschaufelt. Wenn wir sind am Arbeiten, wir sind am Machen und am Tun. Und wenn wir mal eine Sekunde Zeit haben, ist sofort das Handy in der Hand und es wird wieder gedaddelt und wieder alles vollgemacht mit irgendwelchen Dingen. Gottes Stimme hat keinen Resonanzraum, sie kann nicht erklingen und dadurch ist alles voll. Ein Bauer verlor einst seine Uhr, und zwar zu Zeiten, wo das noch ein Drama war. Die Uhr war ein Erbstück, reines Gold, aber es war vergoldet. Und er wollte nicht einfach eine neue kaufen, sondern er war völlig fertig. Und er meinte, er hätte sie in der Scheune verloren, und deswegen trommelte er die Dorfjugend zusammen und sagte, komm, ab in die Scheune, und wer die Uhr findet, der kriegt von mir eine Münze. Und so ging es den ganzen Nachmittag in der Scheune hoch her. Die Jugend, die Dorfjugend suchte diese goldene Uhr. Aber nix. Als es Abend wurde, gingen alle nach Hause und der Bauer war zutiefst frustriert, wollte in sein Haus gehen und da stand ein kleiner Junge und er fragte, könnte ich nochmal nach der Uhr suchen? Der Bauer sagte, das hat keinen Zweck. Ja, wir waren Dutzende von Leuten, die das alles durchforstet haben. Es ist nicht möglich, dass du die Uhr findest. Mach, was du willst, aber ich gehe schlafen. 5 Minuten später klopft es an seiner Tür. Und der kleine Junge steht da, grinsend, mit der Uhr in der Hand. Der Bauer ist völlig verwirrt. Was ist denn los, Junge? Wie hast du denn diese Uhr gefunden? Und der Junge sagt, das war vollkommen einfach. Ich bin in die Scheune gegangen und ich bin innerlich ganz still geworden. Und ich habe auf die Stille gelauscht. Und dann habe ich auf einmal ein Ticken gehört. Und dann bin ich nach rechts gegangen. Und dann wurde das Ticken leiser. Und dann bin ich nach links gegangen. Dann wurde das Ticken lauter. Dann bin ich noch einen Schritt nach links gegangen. Dann wurde es noch lauter. Und immer so weiter. Und da lag die Uhr. Ja, in der Stille lässt sich so einiges finden. Nicht nur alte Uhren, sondern zum Beispiel auch ein Kompromiss in einem schwierigen zwischenmenschlichen Streit. Manchmal ist das ja so, dass wir uns verkeilen und dann sehen wir nur noch unsere Position und wir ärgern uns über den anderen und dann gibt das eine das andere und dann ist man sich nur noch am Verletzen. Und dann sagt man plötzlich, okay, jetzt machen wir mal Ruhe. Ja, jetzt lassen wir das einfach mal alles, jeder macht einen Spaziergang oder keine Ahnung, wir legen jetzt mal auf das Telefon und wir sprechen uns noch mal ein paar Tage. Und dann werden wir still und dann merken wir plötzlich, das ist doch alles nur, ja, was ist das, Denksalat, das ist doch alles nicht bedeutsam. Und wenn wir dann runterkommen, merken wir plötzlich, der Kompromiss ist gar nicht so schwer. Da können wir ja was finden, was für uns beide vollkommen in Ordnung ist. In der Stille lässt sich so einiges finden. Klare Sicht in einer diffusen Situation zum Beispiel. Wenn man in einer Lebenssituation ist und man weiß nicht, wo es längst geht und man sagt, ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Ich sehe das Ziel einfach nicht. Ich weiß nicht, wo ich am Ende lande. Dann werden wir stille, dann hören wir Gottes Stimme, die sagt, du musst gar nicht wissen, wo du am Ende landest. Es geht einfach nur darum, den ersten Schritt zu machen. Das zu machen, was völlig klar ist. Und es ist doch völlig klar, dass dieses sich ständig verrückt machen, dich daran hindert, den richtigen Weg zu sehen. Deswegen ist der erste Schritt erstmal, damit aufzuhören. Und wenn du den Schritt gemacht hast, dann sage ich dir den zweiten Schritt. Wenn du den gemacht hast, dann kommt der dritte. Solche eigentlich ganz banalen Einsichten, die findet man in der Stille. Und nicht zuletzt findet man in der Stille auch Gott. Und wir haben jetzt ja immer so gesprochen, als ob die Stimme Gottes ein Mittel zum Zweck wäre. Ja, wir haben ein Problem und dann spricht Gott zu uns und dann wird das Problem gelöst. Und ich kann das total verstehen, wenn man in einer schwierigen Situation ist, dass man das so macht und so denkt. Und das ist auch, denke ich, für Gott vollkommen in Ordnung. Aber je mehr wir die Stimme Gottes hören, desto mehr werden wir merken, die Stimme Gottes ist nicht Mittel zur Lösung, sondern die Stimme Gottes, Gottes Gegenwart, ist die Lösung. Gott ist die Lösung. Je mehr ich Gemeinschaft mit ihm habe, je tiefer die Freundschaft zwischen mir und Gott wird, desto mehr wird mein Leben hell. Und dann geht es nicht mehr darum, einzelne Probleme zu lösen, sondern dann kriegt das gesamte Leben eine neue Qualität. Gott ist nicht Mittel zum Zweck, um eine Lösung herbeizuführen, sondern Gott selbst ist die Lösung. Ich schlage nicht vor, dass wir jetzt alle still werden und, keine Ahnung, kontemplative Mönche werden oder so, sondern was ich vorschlage, ist ein bestimmter Lebensrhythmus. Wir brauchen einen bestimmten Lebensrhythmus, den Lebensrhythmus von Ruhe und Aktion. Bewegung und Ruhe, Stille und Sprache. Ja? Wir sollen schon tun, wir sollen agieren in dieser Welt, das ist wichtig. Und wir haben unsere Aufgaben und die müssen wir auch erfüllen, das ist überhaupt gar keine Frage. Aber wir müssen darauf achten, dass das auch immer ein Gegengewicht hat. Ein Gegengewicht an Gebet, an Stille, an Hören auf Gott, damit wir wissen, welche richtigen Schritte wir zu tun haben. Das führt uns zurück zur Ausgangsfrage, wie wollen wir eigentlich leben? Welchen Lebensstil wollen wir pflegen? Wenn wir diese Frage nicht bewusst beantworten, dann kommen wir in dieses Reiz-Reaktionsschema, wo wir immer mehr machen und immer mehr den Ball zurückschlagen müssen, weil die Ballmaschine immer mehr Impulse uns entgegenschleudert. Schnell geraten wir so in den Strudel des Alltages. Da brauchen wir einen anderen Lebensrhythmus. Wir müssen hören und tun. Hören auf Gottes Stimme und dann seinen Willen tun. Ich möchte mal kurz wiederholen, was wir dazu gesagt haben. Wir haben uns gefragt, wie Gott zu uns spricht. Er spricht zu uns durch Impulse. Dabei ist es aber sehr wichtig, dass wir diese Impulse auch hinterfragen. Gerade mit anderen zusammen, weil es ganz viele Impulse gibt, die auf uns einströmen. Und das müssen wir mit anderen gemeinsam prüfen. Dann haben wir uns gefragt, woran erkenne ich die Stimme Gottes? Wie klingt Gott eigentlich? Gott klingt nach einem liebenden Vater, der dich ermutigt und der dir neue Perspektiven gibt. Und Gottes Stimme wird dich immer leiten in die Richtung der Früchte des Geistes, also Liebe, Freude, innerer Frieden. Und dann geht es eben darum, Platz zu schaffen, einen Resonanzraum zu schaffen, damit Gottes Stimme auch erklingen kann. So lebte der Prophet Samuel. Was wir jetzt gelesen haben, das war das erste Mal, wo er mit der Stimme Gottes in Kontakt gekommen ist. Und das hat er sein ganzes Leben lang weitergeführt, hat immer weitergemacht. Und am Ende seines Lebens schaut er eben zufrieden zurück und kann sagen, ich habe mit Tiefgang gelebt. Ich habe das getan, was Bedeutung hatte. Ich habe das getan, was Gott von mir wollte. So lebte Samuel und so können auch wir leben. Denn es gilt, was Gott gesagt hat. Heute, wenn ihr meine Stimme hört, dann verschließt eure Herzen nicht. Amen. Amen.